HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Altes Bündnis, neue Feinde. 70 Jahre NATO.
1949, vier Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, hatte der Kalte Krieg begonnen. Ost und West standen sich zunehmend feindselig gegenüber. Die Welt hat sich seit dem Ende des Kalten Krieges um 1990 herum verändert und ganz neue Bedrohungen wie Cyberangriffe oder Terrorismus sind hinzugekommen. Darüber habe ich mit Karl-Heinz Kamp gesprochen. Er ist Politikwissenschaftler und Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik in Berlin. Hat sich die NATO damit nicht überlebt, weil Panzer gegen Computerviren wenig ausrichten können?
Na, man hat ja ein paar Mal gesagt, dass die NATO sich überlebt habe. Das hat man gesagt nach dem Fall der Mauer. Man hat es gesagt nach dem 11. September, weil ja gegen Terrorismus keine Panzer wirken würden. Und man hat immer wieder gesagt, eigentlich hat die NATO ja ihre ursprüngliche Rolle zu einem großen Teil wiedergefunden. Seit 2014, seit Russland sich als eine aggressive Macht gezeigt hat, die gegen ihre Nachbarn mit militärischer Gewalt vorgeht, ist die alte Rolle der NATO, nämlich das Territorium ihrer Mitglieder zu schützen, wieder im Mittelpunkt. Und wenn Sie in Polen fragen würden oder in Balten, die würden Ihre Frage gar nicht verstehen.
Es gibt die These, dass die NATO ihre Probleme selbst geschaffen hat, indem die NATO-Staaten das Bündnisterritorium immer weiter nach Osten Richtung Russland ausgeweitet hat. Was sagen Sie zu dieser These?
Na, also einmal ist es ja so, die NATO ist ja nicht eben hausieren gegangen, neue Mitglieder zu finden, sondern Länder wollten gerne Mitglied dieser Allianz werden, weil sie genau den gleichen Schutz haben wollten. Und die Sowjetunion hat schon in den 70er Jahren in der KSZE-Grundakte unterschrieben, dass sich jeder in Europa selber aussuchen kann, welchem Bündnis er angehören möchte oder überhaupt einem Bündnis angehören möchte. Insofern, man hatte nur damals nie daran gedacht, dass das mal real werden würde. Die Frage ist ja auch, was wäre denn die Alternative gewesen, wenn man den Polen gesagt hätte oder den Balten, nö, also euch wollen wir nicht in der NATO, bleibt irgendwo in einem Zwischenraum. Wäre dieses Europa heute stabiler? Ganz sicherlich nicht. Insofern war die Entscheidung, diese neuen Mitglieder, die alle das wollten und die auch selber sehr viel Mühe sich geben mussten, damit sie die Kriterien erfüllten, um aufgenommen zu werden, die auch aufzunehmen, ob das bei jedem jetzt so furchtbar erfolgreich war. Nicht jedes Mitglied in ihrem Club ist immer so, wie sich alle das dann vorstellen. Aber im Grunde gab es zu dieser Politik der offenen Tür, wie wir es nennen, nie eine wirkliche Alternative.
Hat die NATO denn ihre Fähigkeiten auf diesem Gebiet der Verteidigung des Territoriums nicht seit 1990, 91 in großen Teilen auch verloren?
Ja, das ist ja einer der Gründe, warum jetzt sehr viel Geld dafür ausgegeben wird, diese zum Teil wiederzufinden. Die Tatsache, dass die NATO heute nach 70 Jahren noch besteht und damit wirklich das erfolgreichste militärische Bündnis seit Menschengedenken ist, liegt einfach daran, dass sie sich immer wieder an die neuen sicherheitspolitischen Herausforderungen angepasst hat. Das war nach dem Fall der Mauer, wo sie dazu beigetragen hat, dieses Osteuropa, dieses Vakuum dort zu stabilisieren. Das war nach dem 11. September, wo sie dazu beigetragen hat, eben Terrorismus zu bekämpfen. Das ist jetzt der Fall, wo sie nicht nur hilft, Bedrohungen aus dem Osten, sondern auch mit Blick auf den Süden, Stabilisierung des nahen Mittleren Ostens, soweit man das machen kann. Also die NATO hat einen 360-Grad-Blick, wie wir es immer sagen. Und dazu gehören natürlich auch neue Herausforderungen, weil sie ganz am anderen Anfang sagten, eben Computerviren. Auch das gehört ja mittlerweile zum Portfolio der Allianz.
Die NATO hat ja eigentlich auch deswegen funktioniert, weil diese Beistandsverpflichtung ohne Wenn und Aber gegolten hat. Und dadurch ist diese NATO zu einem unkalkulierbaren Gegner geworden, etwa für den Warschauer Pakt damals. Nun hat aber Donald Trump, der amerikanische Präsident, verkürzt gesagt, immer wieder mal angedeutet, dass die USA einem anderen NATO-Staat, der angegriffen wird, nur beistehen werden, wenn der auch vorher die passende Summe eingezahlt hat. Ist damit die NATO nicht tatsächlich so obsolet, wie Trump es selbst schon mal gesagt hat?
Das ist ein ganz großes Problem für die NATO. In der Tat, wie Sie sagen, müssen Beistandsverpflichtungen wie es im Englischen heißt, unconditional sein. Sie müssen ohne Konditionen gelten, sowohl als Signal gegenüber dem Schutzbefohlenen als Signal gegenüber dem potenziellen Gegner. Da sägt Trump mit Sicherheit an den Grundfesten der NATO. Der Vorteil ist, dass auf der anderen Seite, mal vom Weißen Haus abgesehen, der Kongress sehr positiv der NATO gegenüber eingestellt ist. Das heißt, was die USA leisten militärisch in Osteuropa unter der Trump-Administration, ist eigentlich mehr, als sie geleistet haben unter der Obama-Administration. Also wir haben zwei Dinge. Wir haben einerseits die Tweets des Präsidenten, die manchmal nicht nur absurd, sondern auch wirklich extrem gefährlich sind oder schädlich sind. Auf der anderen Seite das, was wirklich in der konkreten Politik passiert. Und da sieht es eigentlich wesentlich besser aus.
Wenn Sie eine Bilanz ziehen wollen, die NATO hat die Welt in den vergangenen 70 Jahren sicherer gemacht?
Aber ganz sicher.
Und wird das weiter tun?
Sie wird das weiter tun, solange der Bedarf dafür besteht. Deswegen ist auch die Frage, ist die NATO obsolet geworden? Die stellt sich eigentlich nicht. Fragen Sie mal die Staaten, die in der NATO sind, und fragen Sie mal alle die, die noch ganz gerne in die NATO herein wollten. Da sagt keiner, dass die NATO obsolet wäre. Wenn die Staaten sie nicht mehr wollen, dann ist sie obsolet. Aber das sehe ich derzeit noch nicht, ganz im Gegenteil.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Altes Bündnis, neue Feinde. 70 Jahre NATO.
Das Andrew W. Mellon Auditorium in Washington D.C. ist ein goldverzierter Saal, ein geschichtsträchtiger Ort. Denn dort wurde heute auf den Tag genau vor 70 Jahren der Nordatlantikvertrag unterzeichnet, das Gründungsdokument der NATO. Unterzeichnet wurde es damals von den Vertretern von 12 Staaten. Bis heute sind noch mal so viele dazugekommen, auch solche, die damals noch auf der anderen Seite standen, im Einflussbereich der Sowjetunion.
In Washington hören am 4. April 1949 Vertreter aus 10 westeuropäischen Staaten und Kanada dem US-amerikanischen Präsidenten Harry S. Truman aufmerksam zu.
The purpose of this meeting.
Ziel dieses Treffens ist es, den ersten Schritt zu machen hin zu einem internationalen Abkommen, das Frieden und Wohlstand dieser Nationengemeinschaft sichert.
And to protect it in the future.
Es ist die Geburtsstunde der NATO. Die Vertreter der Mitgliedstaaten unterzeichnen einen Vertrag, dessen Artikel 5 wohl der bekannteste ist. Ein bewaffneter Angriff auf ein Mitglied wird als Angriff gegen alle Mitglieder des Bündnisses gewertet. Bislang einmal, 2001 nach den Terroranschlägen in den USA, wird dieser Bündnisfall ausgerufen. Heute blickt die Allianz auf eine wechselvolle Geschichte zurück. Als die erste große Phase bezeichnet der Politikwissenschaftler Johannes Fahrweg die Zeit bis Ende der 80er Jahre.
Die war eben ganz klar, dass die NATO ein relativ eindimensionales Verteidigungsbündnis gegen einen klar definierten Gegner war.
Und der heißt Sowjetunion. Als die NATO 1955 auch die Bundesrepublik einbindet, wird als Reaktion der Warschauer Pakt gegründet. Es folgen Jahrzehnte der Krisen, der leichten Entspannung auf der einen und neuen Bedrohungen auf der anderen Seite. Erst mit Gorbatschow ändern sich die Ost-West-Beziehungen. In Berlin fällt 1989 die Mauer, die Sowjetunion zerfällt und für die NATO beginnt eine neue Zeitrechnung.
Da ging es eher darum, dass man Mittel- und Osteuropa stabilisiert. Der Balkankrieg, der Kosovo-Krieg fiel auch in diese Phase, also schon erste sozusagen Reaktionen darauf, dass man auch außerhalb des Bündnisgebietes tätig werden muss.
In den folgenden Jahren ist die Allianz auch in vielen anderen Ländern außerhalb des Bündnisgebietes im Einsatz, vor allem in Afghanistan, aber zum Beispiel auch in Libyen. Und innerhalb des Bündnisses gibt es zunehmend Spannungen wegen US-Präsident Donald Trump. Der wirft den Europäern, vor allem Deutschland, immer wieder vor, zu wenig Geld für Verteidigung auszugeben. Auch unter anderen amerikanischen Präsidenten war das Verhältnis nicht immer spannungsfrei. So schlecht wie heute aber war es noch nie, meint der Europadirektor des German Marshall Fund, Jan Techau.
Und das ist vielleicht der Qualitätsunterschied zu diesen früheren Krisen. Heute ist das zentrale Element der NATO in Frage gestellt, nämlich ob sich die Europäer auf den amerikanischen Schutzschirm verlassen können.
NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg spricht zwar auch von schwerwiegenden Differenzen zwischen den mittlerweile 29 Bündnispartnern, aber die Allianz habe schon viele Meinungsverschiedenheiten überwunden.
Die Stärke der NATO ist, dass wir trotz dieser Differenzen immer gemeinsam hinter unserer Kernaufgabe gestanden haben. Und die ist, uns gegenseitig zu schützen und zu verteidigen.
Ob das aber auch in Zukunft gilt, wagen manche zu bezweifeln.
Astrid Korall war das mit einem Blick in die Geschichte der NATO, die jetzt in diesen Tagen, gestern und heute in Washington D.C. ihr 70-jähriges Bestehen feiert.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Altes Bündnis, neue Feinde. 70 Jahre NATO.
Die Vertreter von 12 Staaten hatten am 4. April 1949 in Washington den NATO-Vertrag, den sogenannten Nordatlantikpakt, unterzeichnet. Damit war ein neues Militär, ein neues Verteidigungsbündnis entstanden, das sich auch als eine politische, als eine weltanschauliche Gemeinschaft verstand. Die Idee der gemeinsamen Verteidigung, des Beistandes war geboren aus der Erfahrung des Zweiten Weltkrieges, der gerade erst vorbei war, und aus der Furcht vor einem neuen Gegner, der Sowjetunion. Kern der Verteidigung war das Versprechen der Supermacht USA, den Europäern beizustehen, wenn sie angegriffen werden, im Fall des Falles auch mit Atomwaffen. Die NATO ist mittlerweile sehr viel größer geworden. Es gab Einsätze auch außerhalb des NATO-Territoriums. Die Bedrohungen haben sich verändert. Aber nach 70 Jahren gibt es das Bündnis immer noch und feiert dieses Bestehen in Washington D.C. Unser Korrespondent dort ist Thorsten Teichmann. Ihn habe ich gefragt. Der ein oder andere wird sich einen überzeugteren Transatlantiker als Donald Trump als Gastgeber gewünscht haben. War und ist er ein schwieriger Gastgeber für die NATO?
Ja, ist ja nicht der einzige Gastgeber. Also Gastgeber ist ja vor allem auch Außenminister Pompeo, denn es ist ja ein Außenministertreffen hier zum Anlass des 70. Jahrestages der Unterzeichnung der Verträge in Washington. Und Pompeo hat eben ganz deutlich gemacht, wie wichtig die NATO auch für die Amerikaner ist. Er hat Aufgaben genannt, die er in den kommenden Jahren vor sich sieht. Da geht es zum einen um russische Aggression, sagte er am Abend noch. Massive Wanderungsbewegungen in der Welt, da geht es um Flüchtlinge. Auch das eine Aufgabe offenbar aus Sicht der Amerikaner, für die NATO da mit einzugreifen und zu helfen. Und dann Gefahren durch neue Technologien. Das ist zum Beispiel der Cyberbereich gemeint, der eben auch von Terroristen genutzt werden kann. Das sind die Punkte, die Pompeo nennt. Alles andere ist natürlich wieder die Debatte übers Geld, die dann immer angeschnitten wird, wenn es um US-Präsident Trump geht und seine Frage, ob denn die NATO tatsächlich noch notwendig ist, wenn die Amerikaner die gesamten Kosten tragen müssen. Das war natürlich diesmal auch wieder Thema.
Ist denn das eine übereinstimmende Auffassung in Washington, dass die NATO-Staaten mehr tun müssen, viele wie Deutschland auf Kosten der USA lebten?
Ja, tatsächlich sind das nicht nur die Republikaner, sondern eben auch Demokraten im US-Senat und im Repräsentantenhaus, die der Meinung sind, dass die Amerikaner im Moment überproportional viel beitragen zur NATO. Und wenn man sich dann die Zahlen anguckt, was Deutschland leistet, und wenn ich das richtig verstehe, ist die Debatte in Deutschland ja im Moment, ob man es überhaupt schafft, 1,5% beizutragen, und eigentlich sind ja gewünscht 2% des Bruttoinlandsprodukts, dann ärgert das die Amerikaner. Und da steht der Präsident nicht alleine, sondern da ist auch der Außenminister dabei. Insgesamt aber wird immer wieder betont, wie wichtig die Zusammenarbeit ist, auch mit Deutschland, auch mit Italien, mit anderen Ländern, die dort noch nicht sind. Es hieß hier, also Pompeo hatte das nochmal gesagt, dass Kanada und die europäischen Verbündeten bis 2020 100 Milliarden in die gemeinsame Sicherheit investieren würden, 100 Milliarden US-Dollar. Aber dann sagt er, man müsse einfach mehr tun.
Stoltenberg, der NATO-Generalsekretär, ihm ist ja eine seltene Ehre zuteil geworden für den Repräsentanten einer internationalen Organisation. Er hat vor den beiden Kammern des Kongresses gesprochen. Wie ist er da aufgetreten? Was war der Kern seiner Botschaft?
Ich fand zwei Botschaften ganz interessant. Das eine geht auf das ein, was Sie gerade schon gefragt hatten, die Stimmung. Da sagt er eben, Stärke einer Nation lasse sich nicht allein an Wirtschaftskraft und Zahl der Soldaten ablesen, sondern eben auch an der Zahl der Freunde. Also er macht klar, dass dieses NATO-Bündnis nicht nur ein militärisches Bündnis ist, sondern auch ein Bündnis befreundeter Nationen und dass das für die Amerikaner und die USA eben auch ein Wert ist, auch wichtig ist. Stoltenberg versteht es ja ganz gut, mit US-Präsident Trump dazu reden und umzugehen. Die beiden haben offenbar ein sehr offenes Verhältnis. Zum anderen hat er ganz klar gemacht, ein Thema, das ihn bewegt, ist Russland und die Verletzung des INF-Vertrages. Da geht es um die Kurz- und Mittelstreckenraketen. Und es sei wirklich Zeit, dass Russland diesen Vertrag wieder einhält. Gleichzeitig hat er aber gesagt, die NATO habe keine Absicht, landgestützte Atomwaffen in Europa zu stationieren. Ich glaube, das wird nochmal in Deutschland besonders aufgegriffen. Die Frage, was passiert, wenn die Amerikaner und die Russen sich nicht mehr an den Vertrag halten? Es gibt ja immer noch keine Lösung für diesen Vertrag, der in wenigen Wochen auslaufen könnte. Und dementsprechend hier also jetzt das Zeichen, es geht nicht darum, ein neues Wettrüsten zu starten, aber die NATO müsse eben auch weiter glaubwürdig sein, wenn es um Abschreckung geht.
Herr Teichmann, die NATO ist eigentlich ein permanentes Thema in Europa, in Deutschland vor allem. Bundeswehr, Sicherheit, äußere Sicherheit. Ohne NATO wird hier kaum gedacht. Wie ist das in den Vereinigten Staaten? Wie wird die NATO dort wahrgenommen in der Öffentlichkeit? Vielleicht auch gerade vor dem Hintergrund dieses Gipfels jetzt.
Es gab jetzt nochmal Umfragen dazu, wie die Amerikaner das sehen. Und 77% finden, dass die Mitgliedschaft der USA in der NATO eine gute Sache ist. Und nur 15% sagen, das ist nicht gut. Das ist sehr überzeugend. Und das zeigt auch, dass insgesamt die Amerikaner diesen Beitrag für die internationale Sicherheit der westlichen Welt für wichtig halten. Es ist aber auch so, dass die Amerikaner Militär im Wesentlichen durch ihr eigenes Militär wahrnehmen. Also das, was wir in Europa haben mit der NATO-Zentrale in Brüssel, das gibt es hier in der Form nicht, sondern Militär wird eben als US Army, als US Navy und Marines wahrgenommen. Dann gibt es noch einen anderen Punkt, der im Moment eben eine sehr starke Rolle spielt und Da wird es dann schon wieder sehr politisch. Das ist der Streit mit der Türkei. Da geht es natürlich um die NATO, da geht es um die Frage, kann die Türkei F-35 Kampfjets bekommen von den Amerikanern, ein NATO-Verbündeter, und gleichzeitig bei den Russen S-400 Abwehrraketen bestellen. Dieser Streit, der beschäftigt die Öffentlichkeit. Und da hat jetzt Vizepräsident Pence nochmal in der Nacht deutlich gemacht, wenn die Türken so weitermachen, riskieren sie, dass sie aus dem F-35-Programm rausfliegen. Die Türkei, der türkische Außenminister, hat hier gesagt, es ist klar, dass es weitergeht. Eher die Bestellung der S-400, der russischen Raketen, die Bestellung sei durch, das sei beschlossene Sache. Und jetzt ist die Frage, wie sich beide Seiten innerhalb dieses Militärbündnisses einigen können.
HR Info. Das war das Thema heute Morgen. Altes Bündnis, neue Feinde. 70 Jahre NATO.
Internen Streit gibt es etwa, weil die Türkei russische Flugabwehrraketen kauft, die dann gegen die modernsten amerikanischen Kampfflugzeuge getestet werden könnten. Und dann gibt es noch den Streit übers Geld. Der Vorwurf, viele zahlten zu wenig, neben anderen vor allem Deutschland. Das ist der aktuelle Streit, aber es geht auch noch sehr viel grundsätzlicher. Braucht man die NATO heute überhaupt noch? Ein Bündnis, das zum Beginn des Kalten Krieges 1949 geschlossen worden ist.
HR Info. Pro und Contra.
Das Pro kommt von Holger Roman.
Ob wir die NATO noch brauchen? In Polen, Ungarn oder den drei baltischen Republiken würde diese Frage niemand stellen. Die ehemaligen Länder des Warschauer Pakts, die nach dem Fall des Eisernen Vorhangs der Allianz beitraten, wissen die Mitgliedschaft im erfolgreichsten Verteidigungsbündnis der Geschichte zu schätzen. Und ihre Bürger machen im Nachhinein drei Kreuze, dass ihre Regierungen damals die historische Gelegenheit beim Schopfe packten. Der Grund liegt auf der Hand. So wie die beiden Deutschlands bis zum Wendejahr 1989 fühlen sich heutzutage Esten, Letten und Litauer als Frontstaaten in einer neuen Ost-West-Konfrontation, die manch einer schon mit dem Kalten Krieg vergleicht. Weiß Gott, kein angenehmes Gefühl. Nur, dass wir friedensverwöhnten und wohlhabenden Westeuropäer, die nun schon 7 Jahrzehnte unter dem atomaren Schutzschirm der USA leben und seit 3 Jahrzehnten von Freunden umzingelt sind, das nicht mehr so leicht nachempfinden können. Der seit 5 Jahren schwelende Krieg in der Ostukraine, die handstreichartige Annexion der Krim im Frühjahr 2014, haben den jungen Demokratien am östlichen Rand der EU drastisch vor Augen geführt, wie schnell es mit dem Frieden, der nationalen Selbstbestimmung und der territorialen Unversehrtheit vorbei sein kann, wenn es einem entschlossenen und hochgerüsteten Nachbarn wie Russland so gefällt. Da ist es gut, man steht nicht alleine da, sondern hat starke Verbündete, die einem potenziellen Angreifer notfalls zu verstehen geben, bis hierher und nicht weiter.
Soweit das Pro von Holger Roman. Samuel Jakisch sieht die Sache etwas anders, sein Kontra.
Militärische Zusammenarbeit wird es absehbar immer geben, aber die NATO ist dafür heute das falsche Format. Wir sollten größer denken und gleichzeitig kleiner. Schwerfällige Panzerbataillone aus dem Kalten Krieg unter dem Dach eines noch schwerfälligeren Bürokratieapparates sind unzeitgemäß. Auf moderne Schattenkriege, virtuelle Angriffe und hybride Zwischenformen ist die NATO kaum eingestellt. Nach 70 Jahren Abschreckung haben sich als mindestens ebenso effektiv für den Frieden die Globalisierung und der Welthandel erwiesen. Auf Ebene der WTO, besser noch der OSZE, ließe sich das unaufhaltsame Verblassen der alten Weltordnung leichter verarbeiten. Denn selbst unter Präsident Trump haben die USA ein Interesse an sicheren Handelsrouten, geopolitischer Stabilität und wirtschaftlicher Sicherheit, ebenso wie Russland und China. Auch gemeinsame Rüstung findet heute kaum mehr unter dem Dach der NATO statt, sondern bei der EU. Nicht einmal Deutschland lässt sich noch in seine Militärpolitik hineinreden. Das zeigt der anhaltende und von der Bevölkerung zweifelsfrei erwünschte Widerstand gegen noch höhere Ausgaben für die Bundeswehr. Und selbst in ihrem Kerngeschäft, den militärischen Einsätzen, agiert die Allianz längst nicht mehr als solche. Kampfjets, Drohnen und Spezialeinheiten mobilisieren einzelne NATO-Staaten heutzutage als Koalitionen der Willigen oder gleich ganz im Alleingang. Und sie lassen sich dabei nicht einmal dann stören, wenn sie plötzlich den Waffen von NATO-Partnern gegenüberstehen, wie im Fall der Türkei in Syrien. Würde die NATO sich an ihrem 70. Jahrestag auflösen, sie ließe sich leicht durch bessere Lösungen ersetzen und der Weg würde endlich frei für einen zeitgemäßen Nachfolger, im Großen wie im Kleinen.
Dreimal pro Stunde. Ein Thema. Das Thema in HR Info. Am Morgen und am Nachmittag.